Künstliche Intelligenz spielt in unserem Leben eine immer größere Rolle. Das unter anderem auch in der politischen Kommunikation und in Wahlkämpfen. Angesichts der jetzt doch schneller kommenden Wahlen als ursprünglich gedacht, wollen wir uns doch einmal anschauen, inwiefern KI-gestützte Techniken den Wahlkampf oder auch die politische Kommunikation beeinflussen können. Um diese Themen zu bearbeiten, freue ich mich heute, Daniel Stegmann von der Johannes Gutenberg-Universität begrüßen zu dürfen. Er ist Experte für politische Kommunikation und schaut sich in seiner aktuellen Forschung an, wie die Wirkung von Medieninhalten auf das Publikum ist.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Im heutigen Gespräch wird Daniel Stegmann uns Einblicke in seine Forschung geben und darüber sprechen, wie der Einsatz von KI im Wahlkampf politische Botschaften verändern könnte. Darüber hinaus werden wir diskutieren, welche Herausforderungen und Chancen sich für die demokratische Meinungsbildung durch den Einsatz von KI ergeben und auch, wie Deepfakes die Glaubwürdigkeit politischer Kampagnen beeinträchtigen können.
Hi, danke, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Das war natürlich nicht unsere richtige Begrüßung. Die beiden Stimmen waren KI-generiert. Wir starten jetzt aber rein ins richtige Interview.
Dann würde ich erstmal mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Wie kann man denn so ein abstraktes Thema wie Meinung überhaupt messen in der Forschung?
Meinungen werden üblicherweise gemessen, indem man zu bestimmten Themen die Einstellung fragt. Man nimmt mehrere politische Themen her, zum Beispiel das Thema Klimaschutz oder das Thema Sozialversicherungsreform und fragt die Leute, inwiefern sie in diesen Feldern der Meinung sind, dass beispielsweise bestimmte Policies oder bestimmte Gesetzesvorhaben durchgeführt werden müssen. Man fragt die Leute nach ihrer Meinung dazu. Zum Beispiel, inwiefern sie dafür sind, dass dieses Bürgergeld Arbeitsverweigerern gestrichen wird. Das wäre so ein klassisches Thema. Also man versucht sich im Prinzip so ein bisschen die Position, die es im politischen Spektrum zu einem bestimmten politischen Thema gibt, versucht diese abzufragen und auch die Einstellung zu erfragen.
Und wenn Sie jetzt an Ihr Forschungsinteresse da denken, können Sie das dann in drei Fragen formulieren?
Auf ein spezifisches Thema bezogen oder?
In Richtung KI im Wahlkampf.
In Richtung KI im Wahlkampf. Man könnte die Frage stellen, inwiefern die Leute sich zunächst mal bewusst darüber sind, dass KI im Wahlkampf eingesetzt wird. Man kann fragen, inwiefern die Leute es, BürgerInnen in dem Fall, es für gut halten, dass politische Parteien im Wahlkampf KI benutzen. Beim KI-Thema geht es viel darum, inwiefern man generative KI für was Sinnvolles hält, im Sinne von, ob das jetzt für den Wahlkampf eingesetzt wird, ob damit Spots gedreht werden, ob das für die Leute in Ordnung ist. Man kann sich das natürlich auch in dem Kontext von irgendwie Desinformationen oder Satire anschauen. Im Sinne von, ja, also findet man es in Ordnung, dass KI eingesetzt wird, um sich über politische KonkurrentInnen lustig zu machen? Solche Fragestellungen kann man stellen, glaube ich, in diesem Kontext.
Sie waren jetzt auch Teil von dem Projekt Messung von Meinungsmacht und Vielfalt im Internet. Was war denn da so der Schwerpunkt?
Also wir haben uns schwerpunktmäßig mit der Frage einmal auseinandergesetzt, wie man Meinungsmacht überhaupt messen kann, weil es ein sehr juristisch geprägter Begriff ist und der dementsprechend zwar sehr normativ aufgeladen ist und da ja, gewisse auch juristische Ideen dahinter stecken, aber die empirische Messung hat sich mir ein bisschen schwieriger herausgestellt, was auch damit zu erklären ist, dass diese Begriffe in der juristischen, also die kommen ja ursprünglich der Begriff Meinungsmacht oder der vorherrschende Meinungsmacht im Sinne von dessen, was man verhindern soll, also was das Idealbild ist, ist ein Begriff, der vom Bundesverfassungsgericht geprägt wurde und das Bundesverfassungsgericht gibt natürlich nur gewisse Leitlinien vor, normativer Natur und geht nicht runter dann zu bestimmen, wie man sowas messen kann. Das heißt, wir haben uns mit der Messung auseinandergesetzt. Wir haben uns aber auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie Vielfalt in Mediensystemen und Meinungsmacht eigentlich miteinander zusammenhängen und wie man das auf der theoretischen, konzeptionellen Ebene fassen kann, wie man das am Ende messen kann, vor dem Hintergrund dessen, dass wir sozusagen vom Medienkonzentrationsrecht aus gestartet sind, das im Prinzip festlegt, dass, ich glaube, es geht um 20% oder 25% der Marktanteile, die ein Fernsehsender hat, diese Schwelle überschritten wird oder ein Unternehmen, die mehrere Fernsehsender gehören können, also Medienunternehmen, dass das dann eine Gefahr für die Vielfalt im Meinungsbildungsprozess darstellt, was allerdings eine relativ, sage ich mal, veraltete Art und Weise ist, auf dieses Thema Meinungsmacht zu blicken, weil das man unter anderem daran sieht, dass es, glaube ich, keine einzige Entscheidung gab von der KEK, dem Regulierungsorgan, das dafür zuständig ist, dass so irgendein Fernsehsender mal zu viel Meinungsmacht gehabt hätte. Beziehungsweise die eine Entscheidung, die es gab, wurde danach in einem Jahr später kassiert, weil es aber Rechnungsprobleme gab. Und davon sind wir ausgegangen. Das heißt, damit haben wir uns auseinandergesetzt und wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, wie man den Einfluss von Medienintermediären an Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, aber auch Suchmaschinen wie Google in diesem Kontext definieren kann und wie man das messen kann.
Und was ist dabei rausgekommen? Wie geht es der Vielfalt im Internet?
Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also wir haben quasi versucht, im letzten Schritt des Projektes dann nach der ganzen theoretischen Vorarbeit ein Modell zu entwickeln, ein Monitoring, mit dem man systematisch empirische Erkenntnisse darüber generieren kann. Das wird jetzt in Teilen schon umgesetzt, beziehungsweise ist gerade in Planung, damit was zu tun. Wir sitzen da auch selber dran, dass wir da an ein, zwei Studien noch rumbasteln. Grundsätzlich kann man aber, glaube ich, jenseits jetzt auch oder sagen wir über das Projekt spezifisch hinausgehen, sagen, dass wir unterschiedlichste Vielfaltsbestände haben. Also grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass im Internet, was sozusagen die verfügbare Vielfalt angeht, wir eigentlich kein Problem haben, weil es jede Position, jede Meinung, jedes noch so nischige Thema kann man online finden. Die entscheidende Frage ist, was die Leute am Ende zu sehen bekommen. Und das ist so das klassische Thema, mit dem sich auch der Lehrstuhl hier auseinandersetzt. Die Frage, wie jetzt Intermediäre, quasi Vielfalt, die wir selbst nutzen, die Nutzungsvielfalt letztlich beeinflussen. Und da gibt es durchaus gemischte Ergebnisse. Da kommt es tatsächlich darauf an, ob man zum Beispiel sehr, sehr intensiv bestimmte Medienintermediäre wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerke nutzt. Es ist so, dass man je intensiver man die nutzt, desto in der Tendenz kommt es zu Vielfaltsverengungen, weil die Algorithmen halt über die Zeit hinweg dann doch immer besser auch darin werden, unsere eigenen Präferenzen vorherzusagen und jetzt dementsprechend in der Tendenz eher Inhalte ausspielen, die vielleicht schon zu dem passen, was wir sowieso schon nutzen. Wobei es da auch immer wieder intraindividuelle Unterschiede gibt. Also wenn man dann quasi über seine durchschnittliche Nutzung nochmal deutlich hinausgeht, profitiert man wieder davon. Weil einem wäre dann tatsächlich auch mehr Vielfalt in das eigene Nutzungsrepertoire einspielen. Das heißt, die Effekte sind da relativ differenziert. Man kann sich dann auch bestimmte Gruppen angucken. Und es gibt zum Beispiel die Tendenz, dass Gruppen, die so eher an den politischen und inhaltlichen Rändern sind, vielleicht ein bisschen homogener, auch untereinander vernetzt sind und deswegen ein bisschen weniger Vielfalt in ihrem Medienrepertoire haben. Aber wie gesagt, diese Befunde sind sehr, sehr differenziert und man darf, glaube ich, so viel kann man, glaube ich, basierend auf dem Forschungsstand, den wir haben, sagen, nicht dem Ganzen erliegen oder der Versuchung erliegen, solche Metaphern wie Filterblasen oder Echokammern, die ja gerne in diesem Kontext schlagwortartig verwendet werden, um zu suggerieren, hey, wir haben hier ein ganz, ganz großes Problem mit irgendwie einseitiger Meinungsbildung, dass man diesen Metaphern nicht zu sehr aufsitzt, weil die Befundlage doch deutlich differenzierter ist, als es diese Metapher suggerieren.
Mit anderen Worten, es gibt Vielfalt, aber nicht jeder kann sie wahrnehmen oder nicht jeden trifft sie.
Genau, das ist im Prinzip der Faktor. Da spielen auch sehr, sehr viel individuelle Prozesse eine Rolle, weil es ist auch so, dass auch wenn wir jetzt sozusagen mit vielfältigen Inhalten konfrontiert werden, heißt das nicht unbedingt, dass das jetzt für unsere Meinungsbildung total super ist, weil wir auch quasi immer mit so einer Art Filter im Kopf an die ganze Sache herangehen. Wir haben Voreinstellungen, Ideen zu einem bestimmten Thema, ein bestimmtes Vorwissen. Und das agiert quasi auch als Filter, wie wir dann Inhalte rezipieren, ne? Wie Sie es gesagt haben. Das kann dann zum Beispiel bei Menschen, die dem Ganzen sehr aufgeschlossen sind, die vielleicht die intrinsische Motivation haben, sich möglichst vielfältig, möglichst breit, möglichst rational zu informieren, dafür zu sorgen, dass sie wirklich sich dann aus dieser Vielfalt der Inhalte, die sie rezipieren, ganz rational eine ganz ausgewogene, tolle Meinung bilden. Und es kann aber auch sein, dass Leute sehr, sehr starke Voreinstellungen haben, die dann prägen, wie man Dinge verarbeitet. Und wenn dann bestimmte Informationen, die man aufnimmt, vielleicht dem eigenen Weltbild, der eigenen politischen Einstellung widersprechen, dann werden diese Informationen abgewertet oder werden nicht in der Form aufgenommen, wie man das vielleicht ideal sich wünschen würde. Und das hängt dann auch wiederum an den Themen, um die es geht und tatsächlich auch an Informationen, die man bekommt. Ne? Weil nicht alles, was man findet online, das ist ja auch ganz klar, ist quasi gleich gute Information.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, die Themen, die an einen herankommen, sind ganz, ganz entscheidend. Und Medien wählen da ja generell erstmal Themen aus und ja, geben so eine Art Rangliste und auch Wichtigkeit vor, indem sie halt die Informationsmenge oder auch die Platzierung von Themen festlegen. Wie beeinflusst denn der Einsatz von KI im Wahlkampf jetzt beispielsweise eben die Themen, die in der öffentlichen Debatte priorisiert werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es dazu tatsächlich schon Studien gibt. Ich glaube, man kann da vielfach nur spekulieren. Was man natürlich versuchen kann, ist, dass man KI versucht einzusetzen, um bestimmte Themenpräferenzen zu eruieren. Also Präferenzen, die es beispielsweise aus dem politischen System gibt oder eben auch Präferenzen, was bei den UserInnen ankommt, möglicherweise. Das wäre so ein Punkt, den man sich in dem Kontext aber tatsächlich anschauen müsste. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, inwiefern KI schon genutzt wird, beispielsweise von Nachrichtenmedien. Es wird mit Sicherheit schon eingesetzt. Die Frage ist, ob tatsächlich KI schon auch in Redaktionen eingesetzt wird, um Themenprioritäten zu erfahren. Was es schon länger gibt, ist, dass in Redaktionen Metriken analysiert werden. Es wird geschaut, welche Artikel werden auf der Website geklickt, wo muss man Dinge platzieren, damit sie vielleicht geklickt werden. Und das kann man sicherlich mit KI auch versuchen, noch besser zu gestalten. Und klar, es können natürlich auch politische Akteure versuchen, bestimmte Themen auf die Agenda, auf das Tableau zu setzen. Die Frage ist halt, wie systematisch wird damit umgegangen? Wird KI wirklich dazu eingesetzt, um die Themenauswahl zu steuern? Oder sind das nicht doch noch am Ende die JournalistInnen oder eben andere Akteure, die diese Themen aufs Tableau bringen? Und ich meine, KI kann natürlich auch selbst als ein Thema auf der Agenda sein. Ich meine, wenn wir uns aktuell die Berichterstattung anschauen, geht es in der Tendenz ja eher noch um die Personen, um die Köpfe. Es gab jetzt diese große Diskussion um Olaf Scholz, oder wird er als Kanzlerkandidat antreten, ja oder nein. Ich habe das Gefühl, dass jetzt eher ein subjektiver Eindruck, in den inhaltlichen Wahlkampf gar nicht so intensiv eingestiegen sind, jenseits der Themen, die jetzt auch im Kontext des Aus der Ampel noch diskutiert wurden, beispielsweise die Schuldenbremse jetzt ausgesetzt wird, was man für die Wirtschaft tun muss. Da ist die Frage, ob dann das Thema KI an dieser Stelle wieder aufploppt und ob, wie gesagt, politische Akteure dann KI auch wirklich gezielt einsetzen in diesem Wahlkampf, um Themen zu setzen, um irgendwie Inhalte zu produzieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für politische Parteien jetzt der einfachste Use Case, sage ich mal, dass man mit KI versucht, irgendwelche Inhalte für den Wahlkampf relativ einfach zu produzieren. Man, einfach ist es nicht, aber findet es ja wahrscheinlich schneller, wenn man es kann. Weil jetzt auch nicht sonderlich viel Zeit ist, ne? Im Vergleich zu jetzt anderen Bundestagswahlen, wo man das mit deutlich mehr Vorlauf so einen Wahlkampf planen.
Wenn ich jetzt einfach als NutzerIn eine KI fragen würde, würden Sie sagen, oder weiß man da schon was dazu, ob KI Themen genauso framed, wie das zum Beispiel JournalistInnen machen würden, oder ob die KI das neutraler machen würde oder vielleicht sogar mehr in der Richtung framed?
Aus der KI-Forschung weiß, ist, dass die KI basiert auf den Trainingsdaten oder dass solche KI-Tools, dass dem gewisse Biases inhärent sind. Ne? Weil im Prinzip ist ja so eine KI jetzt zum Beispiel so wie ChatGPT, dahinter steckt ja ein sogenanntes Large Language Model, was ja im Prinzip eigentlich ein mehr oder weniger linguistisches Tool ist, das irgendwie Text analysiert und dann quasi basierend auf dem Prompt, den es bekommt, also der Anfrage, dann einen möglichst sinnvoll klingenden Text produziert. Das heißt, dass sozusagen dieselben Biases, die in den Trainingsdaten drinstecken, OpenAI wahrscheinlich mit die umfangreichsten Trainingsdaten, weil die ja sehr, sehr viel gescraped haben, kann es eben sein, dass diese Biases reproduziert werden. Wenn man das jetzt auf journalistische Berichterstattung produziert, kann es dann natürlich sein, dass die Frames, das Framing, was auch in Nachrichtenmedien passiert, letztlich dann, wenn ich eine KI anfrage, genauso wiederkommt. Es kann aber auch was ganz anderes da rauskommen, weil wir im Prinzip die Trainingsdaten nicht kennen. Und wir auch es eigentlich selten, oder nicht selten, aber es ist zumindest, also es ist jetzt nicht so, dass es bestimmte Themen gibt, die von allen Medien auf die gleiche Art und Weise entfällt. Ne? Es kann natürlich sein, dass es bei bestimmten Themen eine relative Homogenität im Nachrichtenmediensystem gibt. Aber es gibt da durchaus auch Varianz. Und dann ist tatsächlich immer die Frage, hat die KI, also welche dieser Frames, die vielleicht kursieren, kommen dann raus? Und man kann natürlich auch mit diesen Prompts jeweils ein bisschen spielen. Wahrscheinlich wird die KI nicht unbedingt, also würde vielleicht die Frage am Ende, wenn man mal ein bisschen zusammen, also wenn ich es versuchen will, ein bisschen einzugrenzen, so beantworten. Da, wo das Framing über viele, viele Berichte relativ einheitlich ist, kann es durchaus sein, dass einfach dieselben Frames repliziert werden, die es schon gibt. Bei welchen, wo es etwas diverser ist, ist dann am Ende die Frage, welche der Frames sich die KI rauspickt. Aber ich glaube, das vorherzusagen ist gar nicht so leicht.
Menschen neigen ja auch dazu, Informationen oft so rauszupicken oder auch zu interpretieren, dass sie zu ihren bestehenden Überzeugungen einfach dazu passen. Kann das denn dann die KI eher verstärken oder kann das das auch auflockern?
Das ist jetzt eine spannende Frage, weil im Prinzip kann man die ja nicht nur für KI stellen, sondern genauso für Nachrichtenmedien. Also wenn ich jetzt sozusagen, wir haben eine Person, die ist eher konservativ unterwegs, geht es um so Themen wie Ausbau des Sozialstaates, dann wird die konservative Person wahrscheinlich basierend auf den Voreinstellungen sagen, ich wäre da eher vorsichtig. Die Person ist marktliberal, sehr, sehr marktliberal unterwegs, dann wird die Person wahrscheinlich nicht so sehr begeistert davon sein, wenn jetzt Nachrichtenmedien oder im Kommentar zum Beispiel da drin steht, wir müssen den Sozialstaat ausbauen. Und diese Biases, quasi durch diese Biases durchzukommen, ich glaube, das ist, ob der Text jetzt KI-generiert ist oder ob er von JournalistInnen generiert ist, stößt ja auf dieselben Probleme, nämlich auf denselben Filter im Kopf, auf den wir schon gesprochen haben. Und dann kommt es wiederum darauf an, beispielsweise, vielleicht ist die KI besser in der Lage dazu, eine gute, rationale Argumentation zu bringen, die diese Person, die vielleicht nicht diese Einstellung vertritt, jetzt in so einem Beitrag, KI-generierten Beitrag, vertreten wird, ob der KI es quasi gelingt, bessere Argumente zu finden und ob diese Person sie dann annimmt. Und das ist auch eine Frage, die man letztlich empirisch beantworten müsste. Ich glaube, es gibt erste Studien, die zeigen, dass es für UserInnen gar nicht so leicht ist, zwischen generativen oder zwischen KI-generierten Texten und von quasi echten JournalistInnen geschriebenen Texten zu differenzieren. Das könnte man sich dann beispielsweise ein Experiment angucken, ob es da irgendwelche Persuasionseffekte gibt. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, inwiefern es vielleicht eine KI besser generiert, persuasive Sprache zu verwenden, die vielleicht nicht so auffällt. Andererseits, ne, wenn man dann versucht, einen Beitrag durch KI stärker persuasiv zu gestalten, kann es natürlich auch sein, dass es den RezipientInnen dann wiederum auffällt und dann quasi durch, ne, also noch nicht mal, dass sie dann vielleicht noch nicht mal auf inhaltlicher Basis irgendwas ablehnen, sondern weil sie das Gefühl haben, sie werden hier irgendwie belehrt. Also ich glaube, das ist einfach sehr auch da wieder sehr diffizil und lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Die Option gibt es sicherlich, dass das passieren kann, aber das ist letztlich auch eine Frage, die man empirisch beantworten muss.
Jetzt, Sie haben gerade schon gesagt, man muss das einfach mal in Studien rausfinden. Ich habe eine Studie gesehen, bei der herauskam, dass Personen mit extremen Positionen dann tatsächlich sich eher von KI erstellten Beiträgen bei ihrer Meinung beeinflussen lassen, weil sie die als objektiver wahrnehmen.
Ich kenne die Studie jetzt selbst nicht. Mich würde da jetzt interessieren, sind die UserInnen vorher darüber informiert worden, dass es quasi jetzt ein KI-generierter Text versus ein von JournalistInnen oder von einer JournalistIn stammender Text war?
Soweit ich weiß, wussten sie, dass es ein KI-Text ist, genau. Und dass sie dann eben das als neutraler wahrgenommen haben.
Das kann natürlich sein, ne? Weil man dann sozusagen inferiert, also aus der Perspektive macht dieses Ergebnis tatsächlich für mich Sinn. Wenn man mal denken kann, okay, KI ist eine neutrale Maschine oder ein neutrales Subjekt in dem Fall. Und Journalist, eine Journalistin hat eben eine eigene Meinung, die ja irgendwie eingefärbt ist. Und dass man dann vielleicht quasi dem Ganzen misstraut, könnte man an der Stelle noch argumentieren. Ja, dass vielleicht so ist, dass bei Leuten, die sich eher in den politischen Extremen aufhalten, vielleicht generell deren Medienvertrauen nicht so hoch ist. Vielleicht weil, also das wissen wir zum Beispiel aus der Forschung, dem sogenannten Hostile-Media-Phänomen, ne, je extremer sozusagen eine Einstellung zum Thema ist, desto eher werden auch Beiträge, die eigentlich neutral und objektiv formuliert sind oder geschrieben sind, die werden dann als sehr, sehr biased gegenüber der eigenen Meinung dargestellt. Also wenn ich jetzt sehr rechts oder sehr links unterwegs bin und dann Text, der eher eine neutrale, mittlere oder ausgewogene Position einnimmt, dann sehe ich den als extrem linke Person vielleicht eher auf der rechten Seite und als extrem rechte Person auf der linken Seite. Durchaus auch, je nach Einstellung, kann es sich um denselben Beitrag handeln. Ne? Und dass das in Kombination mit vielleicht mangelndem Medienvertrauen kann tatsächlich dazu führen, dass man eben den Beitrag gar nicht so objektiv wahrnimmt. Und ne, wenn man sozusagen den Journalisten, die Journalistin rausnimmt, als Akteur aus diesem ganzen Spiel, dann kann das natürlich, also macht es für mich auf jeden Fall plausibel Sinn, weshalb KI in dem Kontext tatsächlich positiver eingesetzt wird. Also ich denke, es ist auf jeden Fall erklärbar, wie es zu so einem Ergebnis kommt und zeigt auch, dass man KI genauso wenig, wie das eigentlich bei Intermediären jetzt der Fall ist, nicht per se als negativ bewerten kann.
Sehen Sie denn generell Herausforderungen oder eben auch Chancen für die demokratische Meinungsbildung?
Sowohl als auch, weil ne, letztlich ist KI auch wieder ein Tool, ein Werkzeug, das auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann. Ne? Man kann, wie Sie es gerade beschrieben haben, versuchen, KI gezielt einzusetzen, um vielleicht Menschen zu erreichen, die vom Mediensystem auf diese Art und Weise nicht mehr erreicht werden, so wie das in dieser Studie jetzt gezeigt wurde. Man kann KI natürlich aber auch dazu einsetzen, um Deepfakes zu erstellen und Desinformationen zu verbreiten. Und ich glaube, wo man eben aufpassen muss, als User, als Userin, ist wirklich, dass man sich nicht zu 100% auf das verlässt, was zum Beispiel KI ausspuckt. Genauso wie man auch mit einem gewissen kritischen Blick generell auf journalistische Berichterstattung gucken sollte. Ich glaube, bei KI ist eben die Gefahr nochmal oder das Risiko insofern nochmal größer, dass man halt nicht 100%ig sicher sein kann, dass die Informationen, die da irgendwie generiert werden, verlässlich sind. Das sehen wir, wenn wir das mit unseren Studierenden ausprobieren, zum wissenschaftlichen Kontext. Die frei zugängliche Version von ChatGPT, bitte mir mal irgendwie ein Literaturverzeichnis generieren zu lassen, dann halt, fängt das halt auch an zu halluzinieren. Ne? Also das heißt, man muss so ein bisschen aufpassen, was man da kommt. Aber was mir an dieser Stelle gerade auch noch einfällt, zu der Studie, die Sie gerade zitiert haben, es ist natürlich in gewisser Hinsicht so ein bisschen anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, ein Trugschluss zu sagen, dass die KI jetzt per se objektiver ist. Sie wird vielleicht jetzt objektiver wahrgenommen, aber sie hat natürlich die Biases, die quasi in den Trainingsdaten drin sind, dieser KI, die spiegeln sich ja dann auch letztlich ein bisschen, ein Stück weit zumindest, wieder in den Beiträgen. Das heißt, dass es insofern diese neutralere Wahrnehmung ja auch so ein bisschen ein Trugschluss ist. Wobei es natürlich dann immer auf den jeweiligen Inhalt ankommt. Aber also grundsätzlich gilt auch bei KI wieder. Risiken und positive Effekte oder Chancen sind beide da. Es kommt tatsächlich darauf an, wie es genutzt wird. Dann kommt es letztlich wieder auf die Akteure an, die es nutzen.
Sie haben da jetzt gerade schon so ein Stichwort gesagt, was in der Vergangenheit ganz, ganz groß gehandelt wurde, Deepfakes. Inwiefern ist das denn jetzt ein Risiko für den Wahlkampf oder für die politische Kampagne, dass das irgendwie Einfluss auf die Glaubwürdigkeit hätte von Aussagen?
Ja, wie gesagt, solche Deepfakes können natürlich KI-generiert relativ einfach dazu eingesetzt werden, um gezielt auch politische oder die Reputation politischer Akteure zu unterminieren. Ne? Also das kann von wem auch immer eingesetzt werden, um bewusst irgendwie bestimmten KandidatInnen in bestimmten Positionen zu diskreditieren und da irgendwelche Desinformationen in Umlauf zu bringen. Also das ist, glaube ich, eine reale Gefahr, die auch gerade in der Desinformationsforschung relativ breit diskutiert wird. Und wo man wirklich aufpassen muss in diesem Wahlkampf, dass man auf solche Dinge eben nicht reinfällt. Weil das ist ziemlich schwierig zu erkennen. Die Fakes können tatsächlich sehr, sehr gut sein. Und die große Gefahr bei eben KI-generierten Desinformationen, das gilt nicht nur für KI-generierte Desinformationen, sondern generell für Desinformationen, ist, sobald das halt mal in der Welt ist, ist es unfassbar schwierig, das wieder wegzubekommen. Ja, und auch aus den Köpfen der Menschen rauszubekommen. Ja, wenn so eine falsche Information mal da ist und sie trifft dann vielleicht noch auf jemanden, in dessen Einstellung, in dessen Weltbild das reinpasst, diese Desinformation, ist es schwierig, das quasi im Nachhinein wieder einzufangen und zu debunken. Das funktioniert auch mal, aber man ist da im Prinzip immer einen Schritt hinten dran. Und das heißt, das ist tatsächlich eine reale Gefahr in diesem Wahlkampf, dass es hier zu Diskreditierungsversuchen gegenüber bestimmten Parteien gegenüber bestimmten KandidatInnen kommt. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, wo man eine gewisse Sorge darüber haben muss, weil sich sowas eben leicht verbreitet und wahrscheinlich durch KI-Einsatz noch viel, viel einfacher generieren lässt, als das vielleicht noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall war.
Hat man denn da schon Maßnahmen, um das effektiv oder auch frühzeitig zu erkennen, dass man Deepfakes halt rechtzeitig entkräften kann?
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Also es gibt in der Desinformationsforschung generell verschiedene Ansätze, wie man das versucht zu machen. Ich glaube, es gibt verschiedene Debunking-Strategien, die alle eben ein Stück weit funktionieren. Ich glaube, das frühzeitige Erkennen, das aktive Scannen, ist alleine aufgrund der Vielzahl der Informationen, die unterwegs sind, extrem schwierig. Ich meine, es gibt da auch spezialisierte Organisationen für, die sich da intensiver mit auseinandersetzen. Aber letztlich ist es, glaube ich, schwierig, das in irgendeiner Form zu verhindern. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist letztlich dann im Nachhinein aufklären. Man kann natürlich versuchen, dem Ganzen irgendwie vorzubeugen. Aber auch das ist schwierig, weil ich meine, wie will man jetzt einen bestimmten Deepfake oder einer bestimmten Desinformation vorbeugen, wenn man gar nicht weiß, was es ist? Ne? Also man kann eigentlich immer nur versuchen, die Menschen dahin zu bringen, sich kritisch mit solchen Informationen auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch diese gewissen Strategien, was man dann machen kann. Man kann irgendwie die Bilder reverse suchen, solche Geschichten, solche Strategien, irgendwie Fact-Checks versuchen aufzusetzen. Was auch, was ich immer wieder tatsächlich, wenn ich mal in den Kommentarspalten unterwegs bin, wenn es um irgendwelche Talkshows geht oder so, dass dann da noch Live-Fact-Checks während der Show gemacht werden. Solche Geschichten kann man sicherlich versuchen. Das automatisierte Erkennen von Desinformation ist, glaube ich, unfassbar schwierig. Weil da braucht man ja dann auch wieder eine KI beispielsweise, die auf sowas trainiert ist. Die muss man mit Trainingsdaten füttern und das ist eben gar nicht so leicht, das hinzubekommen.
Haben Sie Prognosen, wie sich der Wahlkampf in Hinsicht von KI entwickeln wird oder was das für einen Einfluss haben könnte?
Und wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben, das können jetzt Akteure innerhalb von Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland sein, dass die echt versuchen, eben mit solchen zielten Desinformationen, gerade auf den sozialen Netzwerken, da Einfluss zu nehmen. Aber es ist auch einfach nicht so leicht, quasi solche, jetzt, ich denke jetzt immer noch an diese Desinformationsgeschichte, es ist halt gar nicht so leicht, den Einfluss darauf auf den Wahlkampf letztlich zu beziffern. Also es ist erstmal sehr schwierig, überhaupt sozusagen die Menge an Desinformationen zu tracken, die es gibt. Teilweise ist es auch sehr kurzlebig. Teilweise Dinge, die dann wirklich sehr, sehr schnell auch viral gehen und sehr, sehr hohe Reichweiten generieren können. Und das dann aber irgendwie am Ende, also man müsste sich ja dann am Ende, wenn ich jetzt quasi eine Studie konzipieren wollte, als ad hoc, müsste man das ja irgendwie in Verbindung damit setzen, was Leute gewählt haben, wie sich Leute ihre Meinung über diese ganzen Geschichten gebildet haben. Und das ist schon wäre ein relativ aufwendiges Studiendesign und dann muss man die Leute noch irgendwie dazu kriegen, quasi wiedergeben zu können, welche Fake News und wie viel Fake News oder wie viel KI-generierte Beiträge sie gesehen haben. Das ist jetzt methodisch gar nicht so leicht, das aufzusetzen. Deswegen ist es, glaube ich, empirisch relativ schwer, das beziffern zu wollen. Sicherlich wird KI in diesem Wahlkampf eine wahrscheinlich größere Rolle spielen als in anderen Wahlkämpfen. Und wie gesagt, ich sehe als das potenziell größte Risiko diese Desinformationsthematik.
Wenn man jetzt über die Desinformation spricht, was könnte denn wer unternehmen, dass man da einen transparenteren Einsatz von KI hat?
Also ich glaube, wenn es um das Thema Desinformation geht, also Leute, die absichtlich Desinformation in die Welt setzen, wird man nicht dazu bringen, dass sie transparent damit umgehen, wie sie es gemeint haben. Also das ist, glaube ich, utopisch, sich das auszudenken. Ich meine, was man natürlich versuchen kann, also ist generell in diesem Kontext Transparenz zu schaffen, dass Nachrichtenmedien auch Transparenz schaffen, wie sie jetzt KI einsetzen. Man könnte politische Parteien dazu verpflichten oder dass sie sich eine Selbstverpflichtung geben, offenzulegen, was sie mit KI machen und wie sie es mit KI machen. Also welche Inhalte und auf welche Art und Weise sie das verwenden. Aber im Endeffekt wüsste ich jetzt jenseits solcher Geschichten ad hoc wenig, wie man da Transparenz schafft, außer dass man quasi daran appelliert, dass die Leute transparent damit umgehen, weil ich glaube, es gibt keine Gesetze oder es ist nicht realistisch zu erwarten, dass es irgendwelche Gesetze gibt, die das in irgendeiner Form steuern.
Also jetzt so kurz gesagt, gibt es einfach noch, also es ist einfach sehr schwierig noch, das irgendwie vorab präventiv abzufangen und es gibt sicherlich Risiken, aber halt auch Chancen in der KI.
Ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, mit dem Vorab-Abfangen, da kann man eigentlich immer nur versuchen, auch so ein bisschen an Media Literacy zu appellieren, RezipientInnen daran zu erinnern, wie man mit solchen Informationen umgehen sollte, dass man mit einem kritisch-rationalen Blick auf die ganze Information, die auf einen einprasselt, eingeht. Aber auch, ne, ich wollte jetzt auch nicht in dem Sinne zu dystopisch klingen, so dass das wird jetzt alles schlimm. Man sollte, glaube ich, auch den Einfluss des Ganzen auch nicht überschätzen. Ne? Also es ist, KI spielt eine Rolle, Desinformation spielt eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur Desinformation aus dem Rumfliegen haben und die beste Prävention oder Prävention gegenüber solcher Desinformation ist halt einfach gute, recherchierte journalistische Berichterstattung, die idealerweise auch von möglichst vielen Menschen rezipiert wird, die eben nicht auf Desinformation einfällt. Und ich glaube, wir haben jenseits von KI andere Geschichten auch, die potenziell problematisch sein könnten oder eben auch positiv sein könnten.
Ja, wir haben es ja am Anfang vom Interview schon gehabt, dass man durch KI eben auch die Chance hat, Sachen eben zu beschleunigen oder auch vielleicht sogar neutraler darzustellen, weiß man noch nicht sicher. Deswegen gibt es ja womöglich auch positive Effekte durch das Ganze.
Kann man sicherlich, müsste man das vielleicht auch mal als Nachrichtenmedium ausprobieren, was denn passiert, ob wenn man als quasi Nachrichtenmedium einen KI-generierten Beitrag einsetzt, ob der dann irgendwie auf eine andere Art und Weise reagiert wird und ob sich das dann doch vielleicht irgendwie an Vorteilen gegenüber bestimmten Medien hängt oder so. Aber ich meine, wenn man sich aus der Journalismusperspektive auch anschaue, wie zum Beispiel generell so Medienvertrauenswerte aktuell sind, ist es ja so, dass das vielfach noch in einem Bereich ist, der okay ist. Ne? Wir haben zwar einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung, der ist auch gar nicht so klein, die jetzt ein größeres Problem mit dem Mediensystem haben, aber es ist jetzt noch nicht so, als hätten wir die Mehrheit ein Problem mit journalistischer Berichterstattung. So, von daher muss man, glaube ich, wachsam sein. Man muss, glaube ich, echt versuchen, die Media Literacy von den RezipientInnen zu stärken. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht noch kein großer Alarmismus angebracht, dass jetzt irgendwie vor dem Zusammenbruch des Mediensystems stehen oder so. Ich glaube, so schlimm wird es in diesem Wahlkampf jetzt auch.
Sie haben meine abschließende Frage jetzt schon fast beantwortet in den letzten Antworten. Wenn man jetzt mal kurz zusammenfasst, worauf jeder und jeder Einzelne von uns achten kann, wenn es darum geht, KI im Wahlkampf zu berücksichtigen und auch wahrzunehmen, dann haben Sie erwähnt, Bilder gegenchecken, nochmal Nachrichten doppelt checken, Informationen einfach auf mehreren Quellen überprüfen. Ja, fasst das ganz gut zusammen oder gibt es da noch was anderes, worauf ich achten sollte?
Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es geht letztlich darum, kritisch mit Informationen umzugehen, sich vielleicht nicht von irgendwelchen Empörungswellen so sehr mitnehmen zu lassen, sondern eben, als wäre jetzt auch meine persönliche Herangehensweise, das Ganze versuchen, möglichst objektiv zu betrachten, was jetzt natürlich nicht immer ganz einfach ist. Ne? Emotionen gehören auch dazu und natürlich triggern Berichte auch solche Informationen, aber ich glaube, Sie haben es im Prinzip zusammengefasst. Das Wichtigste ist, zu versuchen, möglichst kritisch damit umzugehen. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, sich die Quellen anschauen. Wenn die offengelegt werden, bei einem Beitrag, den man gerade auf Social Media sieht, nicht zu gucken, ist es grundsätzlich ein vertrauenswürdiger Absender. Wie ist die Quellenlage? Das Quellen, die wo man davon ausgegangen werden kann, und Vertrauen sind das beispielsweise irgendwelche wissenschaftlichen Studien. Da kann man, glaube ich, noch reingucken, wenn man sich unsicher ist. Und ansonsten ist es einfach, wie Sie es auch schon gesagt haben, wenn man sich nicht sicher ist, dann recherchiert man vielleicht nochmal ein Stück weiter, guckt sich das an, wie das vielleicht von einem anderen Medium aufgegriffen wurde und bastelt sich so das individuelle Puzzle, auf dem dann die Meinung basiert, zusammen.
Ja, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview.
Gerne, gerne.
Da gibt auf jeden Fall spannende Einblicke und interessante Aussichten für den nächsten Wahlkampf.
Man darf gespannt sein.
Wir hoffen, ihr habt hier ein paar interessante Einblicke bekommen und habt jetzt einfach einen besseren Überblick, inwiefern KI den Alltag im Wahlkampf beeinflussen kann und welche Chancen oder auch eben welche Risiken es dort geben kann und wie man sich davor schützen kann. Damit sind wir am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zu der Folge findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Die Redaktion für diese Folge habe ich übernommen, Julia Melles. Für die Postproduktion sind Maximiliane Hoferer und Mona Wölper zuständig gewesen. Die Sendeleitung hatte auch Maximiliane.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.